Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wer hat heute in der Türkei die Literatur verteidigt? Wem wird von Joanna Tischkau was weggenommen? Und worum geht's in den bislang unbekannten Briefen Heinrich von Kleists? Themen dieser Stunde. Der kurdisch-türkische Schriftsteller Yavuz Ekinci. Mit Unterstützung aus Berlin und Hamburg pendelt er seit einem guten Jahr zwischen Deutschland und der Türkei. Wegen seines 2014 veröffentlichten Romans Traumsplitter wurde er in Istanbul angeklagt. Der Vorwurf? Terrorpropaganda. Die Höchststrafe? 7 Jahre Gefängnis. Die Anhörung des Angeklagten und seines Anwalts vor dem 23. Strafgerichtshof in Istanbul beobachtete die Literaturübersetzerin Sandra Hetzel für den Pen Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Richter hat die Urteilsverkündung bzw. die Fortsetzung des Prozesses auf den 9. Dezember verschoben. Bei der Anhörung heute hatte Yavuz Ekincis Anwalt so gute Argumente?
Also der Verteidiger hatte tatsächlich ein sehr gutes Argument, nämlich, dass es keine rechtliche Grundlage für die ganze Anklage gibt, da es in der Türkei gesetzlich so vorgesehen ist, dass es nach der Veröffentlichung eines Buches eine 6-monatige Frist gibt, im Laufe derer man dann noch rechtliche Verfahren in Gang setzen kann. Aber die ist natürlich seit 2014 längst verstrichen.
Traumsplitter hat es bis zur Frankfurter Buchmesse geschafft, bevor der Roman in der Türkei verboten wurde. Wovon erzählt er eigentlich, um uns die Relevanz dieser Anklage nochmal vor Augen zu führen?
Der Hauptprotagonist des Romans ist ein türkischer Kurde oder ein kurdischer Türke, der aus politischen Gründen nach Deutschland geflohen ist und sich dort mühevoll ein neues Leben versucht aufzubauen und dann jäh aus diesen Bemühungen herausgerissen wird, als er die Nachricht erhält, dass sein Vater in der Türkei schwer erkrankt ist. Er reist also zurück in die Türkei und dann beginnt die lange Reise dieses Mannes, da er nämlich auch seinen verschollenen Bruder sucht und der hat sich in den Bergen einer bewaffneten Gruppe angeschlossen. Das Buch endet mit einem Aufruf zu Frieden und Einigkeit.
Ich hab's gesagt, Yavuz Ekinci pendelt zwischen der Türkei und Deutschland. Heute ist er im Gerichtssaal gewesen. Ist er ein völlig angstfreier Mensch oder wie erklärt sich das?
Ich bin sicher, dass er auch Angst hat. Er hat auch viel zu verlieren. Es stehen, wie Sie bereits sagten, 7 Jahre auf dem Spiel. Er hat einen Sohn. Er ist aber, glaube ich, das, was man einen sehr starken Menschen nennt. Und er hat auch sich heute in seiner Verteidigungsrede sehr wacker geschlagen. Er hat darauf beharrt, dass sein Roman rein fiktional ist und dass er nicht stellvertretend für eine seiner Romanfiguren verurteilt werden kann.
Sie konnten ja nicht in den Gerichtssaal, aber es waren nicht nur Sie als Beobachterin da, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter des türkischen PEN, also seine Kolleginnen und Kollegen. Wie war die Atmosphäre?
Wie Sie bereits sagten, ich konnte nicht rein, weil es zu voll war. Dort waren viele Autorinnen und Autoren, auch Filmemacher, alles Leute, die Yavuz Ekinci unterstützen. Von einigen war es auch nicht der erste Prozess um Yavuz Ekinci, dem sie beiwohnten. Eine Filmemacherin seufzte und sagte mir, dass es mittlerweile so ist, dass man in der Woche zu einem Prozess und zu mehreren Protesten geht. Also dass es auch sehr viel Kraft und sehr viel Zeit kostet, aber dass man eben das machen muss, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass sich vielleicht etwas verändert im Land. Also es war natürlich ein sehr engagiertes und solidarisches Publikum.
Zudem aber unbedingt auch Mut gehört unter einem Präsidenten Erdogan.
Auf jeden Fall.
Was gab es denn, nachdem die Verteidigungsrede gehalten wurde, der Anwalt sich geäußert hat, von Ekinci noch auf der Pressekonferenz danach zu hören?
Er sagte, ich zitiere, in dem Moment, wo ein Autor beginnt, sich selbst zu zensieren, dann ist seine Literatur gestorben. Und dann sagte er weiter, dass die Anklage politisch sei und sich gegen alle Autoren richte, eigentlich gegen die ganze Welt der Fiktion. Aber er sagte auch, dass er sehr stolz sei auf die breite Solidarität.
Sie haben es ja gesagt, er ist nach Istanbul gekommen. Er hat Angst, aber er stellt sich dieser Klage. Wissen Sie, ob er weiter pendeln will, ob er in Deutschland bleiben will, einen Asylantrag womöglich stellt oder gestellt hat oder dauerhaft, wenn es ihm denn ermöglicht wird, in der Türkei bleiben will?
Ich weiß, dass er mit dieser Situation, mit dem Pendeln eigentlich sehr zufrieden ist. Er sagt immer, Exil sei für ihn keine Option. Er liebt Istanbul. Er mag aber auch Hamburg, er mag Berlin sehr. Aber zumindest ist das jetzt die Situation. Er will sich allen Anklagen stellen, weil er sagt, er hat keine Angst, weil er weiß, dass er im Recht ist. Wie er das genau meint, ist mir selbst nicht ganz klar. Es kommt mir mehr vor wie eine Aussage über eine innerliche Einstellung.
Das heißt, Sie fürchten, es könnte am Ende beim Urteil nicht gut für ihn ausgehen und ein offensichtlich starker und optimistischer Mensch könnte damit sehr auf die Nase fallen. Es gibt genügend Fälle, Menschen, die in Haft genommen werden. Sie sind ja jetzt zum Beispiel auch da. Sie sprechen mit mir und haben offensichtlich wenig Furcht.
Also ich glaube auch, dass ich, indem ich mit Ihnen telefoniere, ich persönlich wirklich nicht viel riskiere, im Gegensatz zu Yavuz Ekinci und vielen von den Leuten, die heute dort waren. Und natürlich fürchte ich ein hartes Urteil. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein unrechtes und hartes Urteil gefällt wird. Allerdings war heute die Einschätzung, ich weiß nicht, ob das Optimismus ist, aber die Einschätzung zum Beispiel des Vizepräsidenten des türkischen PENS positiv. Man erwartete eigentlich einen Freispruch, zumal die Staatsanwältin auf die Rede des Verteidigers und auf Yavuz Verteidigungsrede nichts gesagt hat, nichts zu sagen wusste.
Dann hoffen wir das Beste. Dank an die Literaturübersetzerin Sandra Hetzel, die für PEN Berlin den Prozess gegen den kurdisch-türkischen Schriftsteller Yavuz Egincı beobachtet. Danke und einen guten Abend.
Vielen Dank Ihnen.
Dem Hebel am Ufer sei Dank, denn dort konnte sich die kürzlich mit dem Georges Tabori-Preis für die darstellenden Künste ausgezeichnete Joanna Tischkau wieder vom Archiv des Deutschen Museums für schwarze Unterhaltung und Black Music inspirieren lassen. In der Schublade, auf der 1950er Jahre stand, fand sie Marie Nejar, eine schwarze Sängerin, in Deutschland geboren, die unter dem Künstlernamen Leila Negra eine Kinderstimme imitieren musste.
Mein Teddybär, mein Teddybär, muss immer mit ins Bett. Er macht mir nie das Leben schwer, ist immer lieb und nett. Und wenn ich abends schlafen gehe, nehm ich ihn in die Arme. Wie glücklich wär mein Teddybär, wenn er kein Teddy wär.
Ich nehme dir alles weg, ist die neueste Arbeit von Joanna Tischkau, die heute in Berlin Premiere hatte und sich mit, wie die Regisseurin und Choreografin es nennt, deutscher Nationalmusik beschäftigt.
Seit den 40ern, 50ern gab es auch schwarze und nicht weiße Positionen. Das heißt, die waren eigentlich schon immer Teil der deutschen Gesellschaft, werden aber jetzt so als so Ausnahmen oder so dargestellt. Und eigentlich waren sie schon immer Teil davon und waren auch Teil der deutschen Kulturproduktion.
Um das deutlich zu machen, hat sich Joanna Tischkau ein Schlagerballett ausgedacht. Tobi Müller kommt aus dem Berliner Hebel am Ufer. Wem wurde heute was weggenommen und was hat es mit diesem Schlagerballett auf sich?
Ja, das ist ein sehr mehrdeutiger Titel. In der Tat, ich nehme dir alles weg. Das kann man auf zwei Arten lesen, glaube ich. Zum ersten heißt es eigentlich, dass man quasi dem dominanten weißen deutschen Blick die Projektion wegnimmt auf das, was man als schwarz empfunden hatte damals. Wenn man sich die Clips anschaut von früher, diese Songs auch anschaut, die man nicht im Original hört, an dem Abend tatsächlich in den kurzen 70 Minuten, dann wird natürlich das sehr stark exotisiert. Der schwarze Mann muss dann einen Tiroler Hut tragen und auch davon singen oder einen Janker, einen bayerischen und so weiter. Also er muss mit anderen Worten oder sie dann auch wahnsinnig deutsch sein. Also die Gesichter sind zwar da, die nicht weiß aussehen, aber es wird ihnen quasi alles weggenommen, was sie vielleicht sonst noch ausmacht, könnte man sagen. Und jetzt kommen diese mehrheitlich POC, People of Color und schwarzen PerformerInnen und TänzerInnen sind es auch, tatsächlich aus Kuba und nehmen sich das quasi wieder, wenn man so möchte. Also sie nehmen sich die Bilder und zeigen ein anderes Schwarzsein. Das ist sehr voraussetzungsreich, weil man das schon auch alles kennen muss. Das wird einem nicht erst geboten und dann quasi umgedreht oder dekonstruiert oder geformt. Man muss das wissen, dann ist es aber sehr lohnend, weil es dann eben auch nicht doziert, sondern einfach ganz viel zeigt, wie man sich das zurückholt mit sehr vielen Nummern. Die kommen zuerst so auf die Bühne und stellen sich vor, ich bin Roberto Blanco, ich bin Frau Nea, ich bin Billy Moe, und so weiter und performen dann eigentlich was ganz anderes.
Ja, was performen Sie denn dann? Also Johanna Tischkau, so heißt es jedenfalls auf der Ankündigung, habe etwas gesucht. Hat sie tatsächlich gesucht oder vorgeführt oder analysiert? Was ist da zu sehen?
Wir sehen zum Beispiel, in der Mitte gibt es einen sehr großen Schriftzug, das ist eigentlich das Bühnenbild, da steht Blanco drauf. Ne? Also Roberto Blanco natürlich, der schwarze Schlagersänger, gleichzeitig ist dieses Weißsein immer sehr zentral auf dieser Bühne. Jetzt kommen diese verschiedenen Performerinnen und Tänzer, stolpern über dieses Bühnenbild und fallen ständig tot um, zum Beispiel. Das ist ein Bild, wo man sagen könnte, dass ihre Identität eigentlich ständig kollabiert, ja? Dass sie was anderes zeigen. Das ist ein sehr poetisches Bild für das, was Johanna Tischkau und die Ensemble da interessiert. Oder es gibt auch mal ein anderes Bild, was ich noch erwähnen könnte, wo eine Performerin, die jetzt eher so aus der Ballroom- und Voguing-Szene kommt, mindestens 5-mal um diesen Blanco-Schriftzug herumgeht und immer was anderes, quasi Stereotyp, ist glaube ich, was wir mit Schwarzsein verbinden, irgendwie performt. Ein hysterisches Lachen vielleicht früher. Das ist natürlich eine rassistische Position, wenn man möchte. Oder auch das extreme Weinen. Und dann geht sie hinter den Schriftzug und guckt das Publikum ganz böse an. Und kommt dann wieder nach vorne und performt was ganz anderes. Und im Verlauf des Abends sehen wir quasi, was aus diesen Schlagerproduktionen geworden ist. Also mit zurückholen heißt das, dass sie dann auch tatsächlich Tänze performen zum Beispiel, die man jetzt sehr deutlich mit globaler Popkultur verbindet, wie das Twerking zum Beispiel mit dem Hintern, was groß geworden ist, auch mit Leuten wie Beyoncé, die dem nochmal andere Sichtbarkeit und auch viele andere schwarze Künstlerinnen verschafft haben. Wie man sieht, okay, es gibt sehr unterschiedliche Formen des Schwarzseins und man kann ihnen das jetzt auch nicht wirklich wegnehmen, muss auch gucken, was ist da quasi genuin tatsächlich anders zum Teil, als man das immer gerne haben möchte. Und da spielt auch Pina Bausch eine große Rolle.
Ja, das Schlagerballett.
Das Schlagerballett, genau. Das ist nämlich eine Produktion von 1974, wo das Ensemble auch schon divers war. Wie die Regisseurin gesagt hat, Johanna Tischkau, es ist nicht so, dass Deutschland erst seit gestern oder heute divers ist. Das gab's da, aber die Kritik von Tischkau würde dann lauten, dass sie sagt, ja, aber das wurde alles quasi eingemeindet in eine Ästhetik. Also diese Diversität konnte gar nicht so richtig divers sein. Das ist, hat auf der Oberfläche stattgefunden. Auch das ist wieder voraussetzungsvoll. Es gibt manchmal so Kolonnen, wo die hintereinander gehen und so Bewegungen machen, wie man das aus Pina Bausch-Arbeiten kennt. Sie sitzen auch mal alles an einem Strand in Badeklamotten. Eine liest noch ein Buch von Pina Bausch, das könnten Szenen sein aus dieser 74er Produktion. Die ist ja auch nicht so einfach zugänglich. Und auch das versuchen sie, ich glaube, in der Literatur oder in der Dramatik, würde man sagen, zu überschreiben mit neuen Bildern, wenn man so möchte. Ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil einerseits, wie gesagt, das ist sehr voraussetzungsreich. Auf der anderen Seite kommt es da auch nicht ins Dozieren. Es zeigt einfach sehr, sehr viele Bilder und das ist künstlerisch, ich finde tatsächlich sehr amüsiert, wie das macht. Und es gibt auch tolle Performerinnen. Einfach, es gibt so 2 Tänzer aus Kuba zum Beispiel, aus diesem Malpaso Dance Ensemble und so, die ganz wunderbar sind. Manchmal tanzen die so ein bisschen fast illustrierend zu den anderen hinzu. Es tanzen aber dann auch alle, nicht die Tänzerinnen. Es gibt ganz wunderbare musikalische Performerinnen. Das hat schon ein sehr tolles Niveau und zieht ein bisschen den Teppich unter den Füßen weg, weil man denkt, wie ist das jetzt gemeint? Welche Projektion ist das? Welches Bild? Ist das jetzt ihres oder ist es mein? Das hier gerade verschwinden soll.
In Zürich hat Tischkau das Thema schon mal mit Last Night the DJ Took My Life bearbeitet. Hat Ihre Herangehensweise das Zeug für, sag ich mal, eine theatralische Serie, die auf Wanderschaft geht?
Auf jeden Fall. Also ich habe das in Zürich nicht gesehen, aber viel gelesen und auch gerade heute nochmal mit Kolleginnen gesprochen, die das gesehen haben. Was das so ein bisschen durchzieht, ist natürlich immer der Showcharakter. Ne? Also das Publikum wird immer sehr direkt angesprochen über die Rampe. Da werden jetzt keine Figuren dargestellt oder im seltensten Fall, der Blick geht nach vorne. Man hat auch die Floor Lights, wie man sagt, im amerikanischen Broadway-Theater. Also die Scheinwerfer oben und unten, die direkt ins Publikum strahlen und so weiter. Das soll schon immer, ist jetzt auch nichts Neues in der Performance-Kunst, ne, dass man sich als Show begreift und daraus auch keinen Hehl macht und das nach vorne geht. Von allem, was ich weiß, ist es aber deutlich abstrakter geworden. Heute diese quasi Reflexion auf Schwarzsein in den 50er, 60er Jahren und wie man das quasi umdeuten und überschreiben konnte. Die Show in Zürich ging vor allem um eine Background-Sängerin von DJ Bobo, die einen sehr schlechten Vertrag unterschrieben hat. Und was das denn mit ihr macht, die war tatsächlich da, jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter. Das ist heute nicht ganz so identifikatorisch, nicht ganz so konkret, sondern ja, wabert so ein bisschen ins Poetische hinein, was mir aber ganz gut gefällt, auch wenn ich zugeben muss und nicht alles verstehe.
Tobi Müller, nach der Premiere von Ich nehme dir alles weg, ein Schlagerballett im Berliner Hebbel am Ufer. Die nächsten Vorstellungen sind von morgen bis zum Sonntag. Michael Kohlhaas, Amphitryon, das Kätchen von Heilbronn, der zerbrochene Krug. Insgesamt 8 Theaterstücke hat Heinrich von Kleist in seinem kurzen Leben geschrieben. Bis heute werden sie viel gespielt. Mehr als 200 Jahre nach seinem Tod sind 5 bislang unbekannte Briefe von ihm gefunden worden. Barbara Griebnitz ist Kleist-Forscherin und hat sich schon mit dem Inhalt dieses Sensationsfundes beschäftigt, bevor er morgen der breiten Öffentlichkeit präsentiert wird. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Die 5 Briefe sind 1809 und 1810 datiert. Was thematisiert Kleist da drin?
Also es sind 2 Teile. Die ersten 4 sind eben aus dem Jahr 1809 und der 5. Brief ist aus dem Jahr 1810. Und die ersten 4 drehen sich um den Kampf Österreichs gegen das napoleonische Frankreich. Kleist ist quasi auf dem Schlachtfeld und danach in Prag und erzählt von den Kriegsereignissen und reflektiert die Ernüchterung nach der Niederlage Österreichs. Genau.
Und der zweite Teil?
Und der zweite Teil ist etwas vager, erzählt von einer Reise, der ist datiert aus Gotha und er befindet sich auf der Rückreise von Frankfurt am Main nach Berlin.
Was den ersten Teil, also die 4 Briefe von 1809 angeht, ist das eine literarische Auseinandersetzung mit dem Krieg oder würde man heute sagen, Kleist war ein Embedded Journalist, ein Embedded Autor von Preußens Gnaden?
Ja, eher Letzteres. Er hatte ein journalistisches Projekt vor, das dann nicht zustande kam. Er wollte eine Zeitschrift herausgeben. Aber in dieser Zeitschrift sollten natürlich literarische Texte erscheinen und er hatte dafür auch schon einige geschrieben, um, und das war das Ziel, eben auch Preußen in diesen Krieg neben Österreich zu ziehen. Also sowohl als auch, aber in den Briefen stehen eher die Kriegsnachrichten im Vordergrund. Er spricht zwar auch von Texten, aber es ist in dem Sinne keine wirkliche Reflexion.
Und was steht dann in dem Brief auf dem Weg nach Berlin?
Nachdem er in den letzten Briefen aus dem ersten Teil auch schon seine Enttäuschung dargestellt hat oder die Ernüchterung, dass es eben nicht zu diesem großen Kampf kam gegen Napoleon, ist der Brief im Januar nochmal sehr, sehr deutlich. Er spricht von Krankheit auch, dass er aus Krankheitsgründen in Gotha Station macht. Bei einem Freund wohnt er dort und dass er diese Reise nach Frankfurt am Main vergeblich gemacht hat. Wir wissen aber nicht, warum und was er da wollte. Das hat sich nicht entschlüsselt und dass er eben jetzt nach Berlin geht.
Haben Sie als Expertin etwas Neues über Kleist aus diesen Briefen gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Obwohl die letzten Geheimnisse nicht gelüftet worden sind, aber deutlich wird, dass er doch stärker in so ein Netzwerk der Napoleon-Gegner eingebunden war. Das konnte man aus dem vorigen Stand noch nicht so explizit sagen, dass er in diesem Briefpartner Buhl, dem österreichischen Gesandten in Sachsen, einen doch nahen Bekannten, vielleicht sogar Freund gefunden hatte. Auch das war vorher nicht zu rekonstruieren. Und das Spannendste ist für uns, dass er einen Werktitel nennt, der eventuell, kann ich leider nur sagen, eventuell, aber auch ein verschollenes, vernichtetes Werk Kleist selber nennt, das wir eben noch nicht kennen. Er zählt in einem Brief Werke auf, die er seinem Briefpartner schickt. Und da heißt es wörtlich, er schickt die Hermannschlacht, den Don Quixote und alle anderen Werke, die ich für den Krieg geschrieben habe. Und daraus lässt sich schon schlussfolgern, dass der Don Quixote auch von ihm selbst sein könnte. Und das ist natürlich schon eine große Sensation, dass eventuell noch ein unbekanntes Werk auf
ist. Miguel de Cervantes war nur ein Pseudonym, oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Nein, so sollen Sie es nicht verstehen. Aber in dieser Reihe, wenn man das so auflistet, ist es unwahrscheinlich, dass er jetzt die Hermannschlacht, Don Quixote von Cervantes in einer Übersetzung und alle anderen Werke, die ich geschrieben habe, nennt, sodass das doch möglich ist, dass es eine Don Quixote-Bearbeitung seinerseits ist. Also, dass er den Titel und sich natürlich auf Cervantes bezieht, aber dass es doch ein eigenständiges, gleiches Werk sein kann. Das war die größte Neuigkeit aus den Briefen, aus meiner Perspektive.
Die Briefe wurden in Innsbruck gefunden. Weiß man, wie sie dorthin kamen, beziehungsweise unter welchen Umständen sind sie jetzt entdeckt worden?
Ja, entdeckt wurden sie von einem sehr bekannten Kleistforscher, der in Amerika wohnt, Hermann Weiß. Und der hatte sich nochmal auf die Spur gemacht, um etwas über diesen Briefempfänger Josef von Buhl zu erfahren. Und hatte an dem Museum in Innsbruck angefragt, weil Josef von Buhl ein Tiroler ist. Und hatte nochmal angefragt, ob nicht Teile des Familienarchivs vielleicht dort sind. Und das hat sich herausgestellt. Also das Familienarchiv derer von Buhl befindet sich seit wenigen Jahren im Museum in Innsbruck. Und auf die Anfrage Hermann Weiß wurde dann nochmal nachgesehen und vorsortiert. Und da sind die Briefe gefunden worden.
Besteht denn die Chance, dass in Österreich dem Don Quixote noch etwas näher kommen kann aus der kleistischen Perspektive?
Es besteht, da wir es wissen, natürlich die Möglichkeit, nochmal anderen Spuren nachzugehen oder nochmal zu überlegen. Buhl war beispielsweise ja auch Gesandter in Kopenhagen. Wo ist seine Bibliothek und solche Dinge? Also daraufhin kann man jetzt nochmal konkret überlegen und nochmal andere Anfragen starten.
Kleists Freitod 1811, also ein gutes Jahr nach den letzten Briefen, die jetzt gefunden wurden, ist ja bis heute letztlich rätselhaft. Sie haben das Wort geheimnisvoll in unserem Gespräch schon genannt. Helfen die Briefe ein bisschen weiter oder wird das Ende von Kleist auch immer irgendwie rätselhaft bleiben?
Also ja, es wird rätselhaft bleiben. Wir können wirklich immer nur spekulieren und kleinere Schlussfolgerungen eben auch treffen, auch aus den neu gefundenen Briefen, ne? Aber es gibt keine direkte Verbindung. Es wird nur halt klarer, dass er zumindest ja in dieser Zeit, und das erwähnt er ja aber auch 1810, 11, doch an dieser politischen Situation Preußens, eben die französische Besatzung und eben der fehlende Wille, gegen Napoleon zu kämpfen, dass das schon einen großen Aspekt eben in diesen Jahren 1810, einen größeren vielleicht, als wir vorher vielleicht gedacht haben, eine Rolle gespielt hat und dass er das eben auch in seinen Abschiedsbriefen vom November 1811 schon auch erwähnt, dass diese Lage in Preußen ihm nicht dazu beiträgt, dass er länger leben möchte. Die letzten Gründe werden immer im Dunkeln bleiben.
Die Kleistforscherin Barbara Grebnitz, die auch die Dauerausstellung im Kleistmuseum Frankfurt-Oder kuratiert hat. Ich danke Ihnen schön. Schönen Abend noch.
Vielen Dank. Ihnen auch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
Der südafrikanische Künstler William Kentridge erhält den internationalen Folkwang-Preis. Sein Werk greife Themen wie Kolonialismus auf und setze sich für Menschenrechte ein, teilte das Museum Folkwang in Essen mit. International bekannt wurde Kentridge in den 1990er Jahren mit animierten Kurzfilmen auf Basis von Kohlezeichnungen über die Geschichte Südafrikas im 20. Jahrhundert. Sein künstlerisches Werk umfasst außerdem Druckgrafiken, Skulpturen und Theaterstücke. Damit verbinde Kentridge Kunst und Leben und überwinde die Grenzen zwischen bildender und darstellender Kunst, so das Folkwang-Museum. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird Anfang November verliehen. Über die neue Politikshow im ARD-Fernsehen, die 100, was Deutschland bewegt, ist eine breite Debatte ausgebrochen. Thema der ersten Ausgabe am Montag war die Frage: Ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie? Sie sollte von 100 geladenen Gästen beantwortet werden. Nach der Sendung warfen AfD-Politiker und Rechtspopulisten der ARD vor, sie hätte dafür Schauspieler engagiert. Die Redakteurin Annika Schneider vom Medienkritikportal Übermedien bezeichnet die Debatte als Paradebeispiel dafür, wie Rechtspopulisten und Extremisten ihre Narrative verbreiten. Sie sagte im Deutschlandfunk:
Man kann das ja nochmal festhalten. Es gibt eine Behauptung, es gibt keinen Beleg für diese Behauptung. Und jetzt reden wirklich alle drüber. Die meisten großen Medien haben berichtet, ob das jetzt die Süddeutsche ist, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Spiegel. Und in den Artikeln steht dann zwar immer auch, dass der NDR den Vorwurf dementiert, aber diese Geschichte ist erstmal in der Welt. Und es redet keiner mehr über die eigentliche Sendung, wo ja zum Beispiel eine große Mehrheit der Teilnehmenden auch gesagt hat, sie finden die AfD rassistisch und ausgrenzend. Das haben auch Teilnehmende gesagt, die AfD sonst nicht so kritisch sehen.
Annika Schneider vom Medienkritikportal Übermedien. Auf dem Trafalgar Square in London ist heute ein Kunstwerk enthüllt worden, das der Transgender-Gemeinschaft mehr Sichtbarkeit verleihen soll. Geschaffen hat es die Mexikanerin Teresa Margolles. Das vom Londoner Stadtrat in Auftrag gegebene Werk heißt Mil veces un instante, auf Deutsch 1000-mal einen Augenblick. Es wird auf einem der 4 Sockel am Trafalgar Square ausgestellt. Die Skulptur ist 2,5 Meter hoch und besteht aus Gipsabdrücken der Gesichter von 726 Transmenschen und nicht-binären Personen aus Großbritannien und Mexiko. Die 61-jährige Bildhauerin Teresa Margolles sagte der Nachrichtenagentur AFP, man müsse auf den Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten und den fehlenden Zugang zur Gesundheitsversorgung aufmerksam machen, unter denen Transmenschen litten. Und auch auf die Hassverbrechen, wegen der Transgender-Personen etwa aus Lateinamerika oft auswanderten. Die Künstlerin schuf das Werk in Erinnerung an eine Freundin, eine Transfrau namens Carla, die 2015 im mexikanischen Ciudad Juárez ermordet wurde.
Im April nächsten Jahres wird sie 92 Jahre alt, die amerikanische Künstlerin Alison Knowles. Was die Fluxus-Pioniere im Laufe von Jahrzehnten prägte und wie sie die Frage beantwortet, was Kunst alles kann, zeigt ab morgen das Museum Wiesbaden, wo sich für Fazit Stefanie Blumenbecker nicht nur umgesehen hat.
Ich bin im letzten Raum der Ausstellung und laufe auf Strümpfen durch einen ganzen Sandkasten, gefüllt mit trockenen weißen Bohnen. Ein Kunstwerk zum Mitmachen und Selbsterleben von Alison Knowles. Sie sagt,
höre, als ob du es nie gehört hättest. Schaue, als hättest du noch nie gesehen. Erforsche noch einmal, was du bereits weißt.
Also schiebe ich die Hülsenfrüchte mit den Füßen zur Seite.
Das ist ja toll. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal
Bohnen spielen im Werk von Alison Knowles eine wiederkehrende Rolle. Sie lädt die Besucher ihrer Ausstellung dazu ein, sie mit den Füßen zu erkunden. Die Künstlerin hat auch Papierobjekte mit Bohnen gefüllt. Wenn man sie umdreht, entstehen Trommelgeräusche. Auf großen, hohen Blättern verteilen sich Bohnen und Linsen als weiße und orangene Farbspuren in einer Art freien Malerei. Dazu Karen Moss, Kuratorin der Ausstellung.
One of the things that Alison definitely pioneered was the use of food as in her performance works and domestic subjects.
Wo Alison definitiv Pionierarbeit geleistet hat, war die Verwendung von Lebensmitteln und auch von häuslichen Motiven in ihrer Performancearbeit. Sie hat Gegenstände aus ihrer Küche für die Herstellung von Drucken verwendet. Ihr war die Materialität von Objekten wichtig. Sie hat sich noch vor vielen feministischen Künstlerinnen auf die weibliche Häuslichkeit und auf Ideen des Alltäglichen konzentriert, auf die alltäglichen Aktivitäten, denen wir nachgehen.
Activities that we engage in that could be framed as performance.
Die Wiesbadener Retrospektive zeigt diesen Aspekt im Werk von Alison Knowles erstmalig in Europa. Denn bislang war sie vor allem für ihre Arbeiten im Umfeld von Fluxus in Ausstellungen zu sehen. Alison Knowles war 1962 die einzige Frau in der Gruppe rund um Gründer George McCunas, die im Museum Wiesbaden zum Fluxus-Festival eingeladen hatte und damit eine neue Kunstrichtung erschuf. Fluxus war spektakuläre Performance, die in der Zerstörung eines Flügels münden konnte. Dabei stellten die Fluxurianer mit ihren Aktionen grundlegende Fragen. Dazu Jana Denhardt vom Museum Wiesbaden.
Wie funktioniert eigentlich Kunst? Wo findet sie statt? Wer macht eigentlich Kunst und wer erklärt, was Kunst eigentlich ist? Und dieses Spiel mit Wahrnehmungsebenen und auch Bewertungskategorien, wer erklärt, was eigentlich Musik ist? Wer erklärt, was ein Instrument ist? Was eigentlich kunstwürdig ist, was einen Abdruck auf der Welt hinterlassen darf.
Naturgemäß sind Performances schwer auszustellen. Sie spielen aber eine wichtige Rolle in Knowles Werk und werden in der Retrospektive in Wiesbaden durch Fotografien und Filmaufnahmen dokumentiert. Schon im Kuppelsaal, dem ersten Raum, sind die historischen Dokumentationen zu sehen. Andere Aktionen wie den Identical Lunch, das gemeinsame Essen mit Künstlerkollegen, hat Alison Knowles in Siebdrucke umgesetzt. Quadratisch, gelb und poppig, wie LP-Cover, hängen Bilder von George McCunas oder Anne Brazeau mit vollem Mund an der Wand. Am eindrucksvollsten ist sicher das monumentale Blue Book, eine begehbare Installation in Form eines schrankhohen Bilderbuches. Das Sammelsurium füllt fast den ganzen Saal. Es vereint Fundstücke, historische Schiffsbilder, Fischernetze und blau bespannte Tunnelröhren. Im letzten Raum dann hängen große Fahnen, die an japanische Rollbilder erinnern und die vom Zen-Buddhismus inspiriert sind. Karen Moss:
I would trace her interest in this back to John Cage.
Ihr Interesse daran geht zurück auf John Cage, den sie 1958 kennengelernt hatte. Die Idee der Unbestimmtheit, die Idee von etwas, das eher eine direkte Erfahrung ist und etwas, das mit dem Körper und der Körpererfahrung gefühlt werden kann, kommt sehr stark von ihrem Interesse an Meditation. Sie ist nicht unbedingt eine praktizierende Buddhistin, aber ihre Arbeitsweise ist sehr vom Zen beeinflusst.
Way of working is very Zen-like.
Von John Cage hat Alison Knowles auch das Element des Zufalls übernommen. Bereits Ende der 1950er Jahre schafft sie es auf diese Weise, die traditionelle Malerei zu überwinden. Kuratorin Jana Denhardt:
Sie hat beispielsweise einen Leinenträger gefaltet, hat die verschiedenen Partien durchnummeriert und hat gewürfelt, wo welche Form hinkommt und wo welche Farbe hinkommt.
Dieser Sinn für das Praktische, den Blick für die Alltäglichkeiten, die Lust an der Kollaboration, das um die Ecke denken, zeichnet das Werk von Alison Knowles aus. Es macht Sinn, dass diese Retrospektive in Wiesbaden gezeigt wird, wo sie mit ihrer Fluxusaktion 1962 schon auf der Bühne stand. Jetzt, 62 Jahre später, werden hier endlich alle Aspekte ihres Werkes gewürdigt.
Alison Knowles Retrospektive von morgen bis zum 26. Januar im Museum Wiesbaden. Morgen gibt es wieder neue Filme in den Kinos. Kate Winslet ist zu sehen, ein bisschen Horror und ein bisschen Spätsommer. Anke Lebeke hat sich für ihre Filme der Woche wahre Begebenheiten ausgesucht. Für ihren Dokumentarfilm Favoritin hat die Österreicherin Ruth Beckermann mehr als 3 Jahre im Klassenzimmer einer großen Volksschule in Wien gesessen. Was hat sie da erlebt?
Ja, also der Unterricht beginnt erstmal mit Tanzunterricht, also zur Auflockerung, so ein bisschen zum Runterkommen. Das ist ganz schön, den Kids dabei zuzuschauen, wie sie so einen gemeinsamen Rhythmus versuchen zu finden. Und dann ist auch Ruhe und es ist einfach immer eine ganz tolle Aufmerksamkeit in diesem Klassenraum, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Lehrerin so eine natürliche Autorität hat. Und man muss wirklich sagen, dass Ruth Beckermann nochmal die Schulbank gedrückt hat. Also mit ihrer Kamera ist sie immer auf Augenhöhe mit den Kindern. Sie wird wirklich auch so die Kamera zur Klassenkameradin für die Kids, die aus der Türkei kommen, aus Serbien, Mazedonien. Und das ist ja eine Langzeitstudie und das geht in der 2. Klasse los. Da können sie kaum Deutsch und die Lehrerin hat wirklich eine unheimliche Geduld mit allen und schenkt jedem ihre Aufmerksamkeit.
Nein, zusammen, Schatzi.
Zusammen?
Brief. Dreh. Das Wort kommt von tragen. Alpa. Hallo. Nein.
Ja, es ist schön, wie sie dann auch immer die Zunge rausstreckt, damit der Junge das auch wirklich versteht. Aber ihr geht es eigentlich nicht nur um Wissensvermittlung, sondern genauso viel Zeit verbringt sie eigentlich damit, den Kindern so einen respektvollen Umgang miteinander und füreinander beizubringen. Und dabei geht sie auch immer auf die unterschiedlichen kulturellen Einflüsse ein. Aber die spielen im Unterricht ohnehin eine Rolle. Also wenn die Kinder eben erzählen, was ihre Eltern arbeiten, wie sie ihre Ferien verbringen, welche Religion zu Hause ausgeübt wird. Also man kann sagen, dass dieses Klassenzimmer wirklich zu einem Mikrokosmos wird, in dem so unsere Themen und Diskurse unserer Gegenwart aufeinandertreffen.
Klingt schön optimistisch, erinnert mich aber auch ein bisschen an die Doku Herr Bachmann und seine Klasse.
Ja, da musste ich natürlich auch dran denken. Und die Kids sind genauso berührend wie die Kids aus Herr Bachmann und seine Klasse. Und ich finde, jedes Kind hat eine Geschichte, der man gerne zuhört. Alle Geschichten sind bewegend. Also man ist dabei. Und man darf nicht vergessen, hier sind das 6- bis 10-Jährige. Bei Herrn Bachmann waren es 12- bis 14-Jährige. Also das ist nochmal eine andere Perspektive. Und ich finde, einfach Lehrer wie Herr Bachmann und Ilkay Itiskut gehören immer wieder porträtiert, weil sie ja auch gegen das Bildungssystem ankämpfen, weil sie sehen das Potenzial, was die Bildungspolitik übersieht und sie wollen das fördern und sie wollen, dass die Kinder auch ihr eigenes Potenzial wahrnehmen und auch deren Eltern. Und dann gibt es nochmal einen Unterschied zum Herrn Bachmann. Ruth Beckermann stattet die Kinder mit Handys aus und Stativen und sie sollen sich selbst aufnehmen oder die anderen filmen und sie integriert dann Aufnahmen wie diese in ihren Film.
Möchtest du einen Mann haben? Also einen Mann heiraten?
Nein, danke.
Warum nicht?
Wegen ich will gerne mal alleine Zeit haben, Freunde kriegen, Abenteuer erleben und nicht mit Kindern oder mit meinem Mann so kümmern.
Ja, das ist doch sehr bewegend, welche Erkenntnis hier einer Achtjährigen zum Ausdruck gebracht wird, welchen Weg sie einschlagen möchte. Das ist ja vielleicht ein anderer Weg, als den sie zu Hause vorgelebt bekommt. Und dem steht unsere Bildungspolitik ja im Wege. Aber Lehrerinnen, wie hier in dem Film, versuchen eben trotzdem diesen Kindern diesen Spielraum zu schenken, diese Möglichkeiten. Deshalb hat der Film doch was sehr Utopisches, Schönes und Bewegendes. Und man weint natürlich auch ein bisschen.
Die zweite wahre Begebenheit, Schicksale von Olympiasportlerinnen aus afrikanischen Ländern, machen manchmal sehr traurig. Die Somalierin Samia Yusui Umar lief 2008 in Peking. 4 Jahre später ertrank sie als Flüchtende auf dem Weg nach Europa. Jetzt ist zu einer Graphic Novel und einem Roman ein Spielfilm dazugekommen. Worauf fokussiert sich Yasemin Samdereli?
Also es geht der Regisseurin schon darum, aufzuzeigen, wie die Islamisierung in Somalia einfach auf ein einzelnes Schicksal zugreift und beeinflusst. Also wir sehen eben diese junge Samia, wie sie in Mogadischu aufwächst, in einem ärmeren Viertel, wie sie auf einmal ein Kopftuch tragen muss. Wir hören immer die Angriffe von außen. Und der Koran wird zu Hause durch den Bruder auch immer stärker, aber sie widersetzt sich dem allen und rennt weiter.
Nein, ist es nicht. Auch Mohammed der Prophet,
Friede sei mit ihm,
ist oft mit seiner Frau Aisha gelaufen.
Ja, stimmt.
Ich bin 8. geworden.
Das ist ja nicht mal knapp vorbei.
Aber die anderen vor mir waren alle Erwachsene. Ich war das einzige Kind.
Wozu die Mühe, wenn du nicht gewinnen kannst?
Doch, das kann ich und das werd ich auch.
Ah, das ist mein Mädchen.
Ja, und der stolze Vater wird dann bei einem Anschlag sein Bein verlieren und damit auch seinen Lebensmut. Der Bruder kriegt dann das Sagen, die Schwester soll nicht mehr singen. Aber Samia wird immer weiterlaufen. Und so beginnt auch der Film in einer Ouvertüre, wo wir sie eben sehen, wie sie als kleines Kind Erwachsenen in Mogadischu davonrennt, wie sie später bei der Flucht gegen Rebellen wegrennt und eben im Olympiastadion. Also dieses Mädchen rennt um ihr Leben.
In dem Ausschnitt konnte man hören, dass es ein Spielfilm ist, aber ist da auch Dokumentarisches dabei? Und die Frage, wie ist das zusammengesetzt?
Also zu Beginn gibt es einen dokumentarischen Zusammenschnitt, wo man Archivbilder sieht, kurz über die Geschichte Somalia, also wie der Staat unabhängig wurde, wie dann aber er zersplittert ist in verschiedenen Gruppen. Das wird gemacht, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, in welcher Gemengelage Samia aufwächst. Aber ansonsten ist das ein sehr klassisch erzählter Film. Mir sind die Bilder vielleicht manchmal zu glatt für die Geschichte. Man könnte auch sagen, der Film versucht, die Dynamik der Heldin zu übernehmen, ist ein bisschen schnell montiert. Aber er wischt so auch wirklich ihre Getriebenheit und er hat dann doch was Packendes. Also man bleibt bei diesem Schicksal die ganze Zeit dran. Man vergisst auch das Ende, weil wir die ganze Zeit wirklich einem Mädchen zusehen, die versucht, für ihre Zukunft zu kämpfen und dafür fest entschlossen alles macht.
Samia und Favoriten Anke Lewickes Filme der Woche ab morgen im Kino. Ulrike Timm widmet sich jetzt in ihrer Kulturpresseschau der Musik, vielen Worten und viel Geld, aus dem wenig wird.
Zu den Tugenden von Geistesmenschen gehört ihre haushaltspolitische Genügsamkeit. Ein Laptop, eine Kantinenkarte und eine Bibliotheksmitgliedschaft können für ein ganzes Buchprojekt oft schon reichen. Als der Soziologe Niklas Luhmann Ende der 60er Jahre in Bielefeld seine Arbeit aufnahm, beschrieb er den Förderbedarf seines Forschungsprojektes so: Thema Theorie der Gesellschaft. Laufzeit 30 Jahre, Kosten keine. Den Zeitplan hat er eingehalten. 3 Jahrzehnte später legte er seine Systemtheorie der Gesellschaft vor. Das lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Felix Stephan aber will nicht allein die materielle Genügsamkeit preisen, sondern im Gegenteil darauf verweisen, dass selbst Schreiben kostet, zumindest ein bisschen. Der Deutsche Literaturfonds etwa, der Buchprojekte mit Stipendien unterstützt, erhält in diesem Jahr 3,1 Millionen Euro. Der Deutsche Übersetzerfonds bekommt 2,15 Millionen. In anderen Posten, mit denen Haushaltspolitiker sonst so hantieren, wäre das nicht einmal ein Rundungsfehler. Aber dieser Kleckerbetrag ermöglicht Deutschland etwa eine vielfältige Literaturlandschaft. Viele Deutsche halten es für normal, dass die Romane, über die die Welt aktuell spricht, natürlich auch auf Deutsch lieferbar sind. Und dass auch die Klassiker von Tolstoi, Flaubert, Joyce jederzeit in einer deutschen Übersetzung vorliegen, die auf dem neuesten Stand ist. Dabei ist das alles andere als selbstverständlich, so die Süddeutsche. Diese Vielfalt könnte nun den Bach runtergehen, weil im neuen Haushaltsentwurf Kulturstaatsministerin Claudia Roth den Mini-Etat um ein rundes Drittel kürzen will. Verkündet im Bundestag vor fast leeren Reihen, die großen Budgetschlachten waren geschlagen, die Abgeordneten schon zu Tisch. Dort verpassten sie das seltene Kunststück, wie man eine ganze Branche in eine existenzielle Krise stürzt, indem man ihr 2-3 Millionen Euro streicht. Anderswo ist damit noch nicht einmal die erste Machbarkeitsstudie durchfinanziert, kommentiert Felix Stephan bitter. Wenn man Nobelpreisträger ist, braucht man Kleckergroschen aus Literaturfonds nicht mehr. Peter Handkes Nachruhm wird schon vorab organisiert im Digitalen. In Berlin wurde eines der schon jetzt ganz großen Editionsvorhaben des 21. Jahrhunderts präsentiert. 300 Notizbücher Handkes, insgesamt 75.000 Seiten, wollen das Marbacher Literaturinstitut und die Österreichische Nationalbibliothek gemeinsam erschließen. Allerhand davon ist schon über ein Webportal zugänglich. Der Dichter selbst spricht von Notizen, wie man halt so von Notizen spricht. Es war halt so. Etwas flog mich an und daraus sei eine Art geschriebenes Gestammel entstanden. So zitiert die Frankfurter Allgemeine Peter Handke. Und die Welt meint angesichts des ausufernden Notizenbergs im Netz, dass die Zukunft der Rezeption von Literatur vermutlich digital ist, und findet das ein bisschen traurig. Karl Valentin hielt es eher mit der Kleinkunst, erfand aber die musikalische Vorgruppe. Das lernen wir in der Süddeutschen Zeitung. Was heute bei Popkonzerten und TV-Shows als Einheizer gang und gäbe ist, war seinerzeit schier revolutionär. Ohne Vorgruppe kein Valentin-Auftritt, schließlich musste das Publikum für seine Sketche gut gepampert sein. Helmut Moreau war für die Süddeutsche im Buchheim-Museum, das würdigt Karl Valentin als Musiker, eine bislang etwas unterbelichtete Seite des großen Komikers. Valentin war vielseitig auf den verschiedensten Instrumenten, trotzdem hielt sich seine Musikaffinität in eher engen Grenzen. Eine dezidierte Meinung hatte er dennoch. Abgesehen von allem anderen wirkt klassische Musik auf den kleinen Mann meist einschläfernd, besonders minutenlanges Geigengewinsel.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.